unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Besucher dieses Bekenntnistages, der Text der Heiligen Schrift, der der Bibelarbeit zugrunde liegt, steht in Johannes Kapitel 16. Johannes Evangelium, Kapitel 16, die Verse 4 bis 15. Da spricht Christus, der Herr, zu seinen Jüngern darüber, dass er sie in der Welt zurücklässt, aber nicht nur das. Er macht ihnen deutlich, welchen Sinn das hat, dass er sie verlässt. Er sagt dort Folgendes: Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern ihr seid erfüllt von Trauer über das, was ich euch sage. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt hinsichtlich Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. Hinsichtlich Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Hinsichtlich Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Hinsichtlich Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Er wird euch die kommenden Dinge verkünden. Er wird mich verherrlichen. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sagte ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist, die treibende Kraft in der Verherrlichung von Jesus Christus als gekreuzigtem und auferstandenem Herrn. Das ist das Thema der Bibelarbeit. Der eben gelesene Abschnitt ist Teil der sogenannten Abschiedsreden von Jesus an seine Jünger. Der Apostel Johannes berichtet davon in seinem Evangelium von Kapitel 14 an bis Kapitel 16. In dieser Abschiedsrede bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, dass er sie in Kürze verlassen wird. Er sagt ihnen Dinge, die sie zum großen Teil noch nicht verstehen können. Erst wenn er sie verlassen haben wird, dann werden sie die Ereignisse verstehen, durch die hindurch er zum Vater gegangen ist. Versuchen wir uns einmal in die Jünger zurückzuversetzen. Jesus spricht mit ihnen kurz vor seiner Gefangennahme. Sie haben sich, allen voran die 12 Apostel, sie haben sich Jesus angeschlossen, weil sie an ihn geglaubt haben, dass er der von Gott gesandte Retter sei. Sie glaubten weiter, dass sie als Erste miterleben würden, wie Jesus die Herrschaft Gottes aufrichtet. Sie hatten aber ihre eigenen Vorstellungen davon, auf welche Weise Jesus die Herrschaft Gottes errichten würde. Sie hatten falsche Vorstellungen. Und in diese falschen Vorstellungen wollte so gar nicht hineinpassen, dass Jesus sie jetzt verlassen wollte. Jetzt, wo Jesus mit ihnen in Jerusalem angekommen war, da dachten sie, da war es doch endlich soweit, dass er mit Macht und Herrlichkeit auftritt und Gottes herrliche Herrschaft zu ihrem Ende bringt. Fern davon, dass Jesus sie verlassen sollte, würde er doch nun von Gott als vollmächtiger Prophet und König ausgewiesen werden. Sie glaubten daran, dass Jesus jetzt als König von Jerusalem aus die Herrschaft über die ganze Welt antritt und dass sie als Erste dabei sind. Und jetzt will er sie verlassen. Das klang für die Jünger so, als ob Gott nun doch nicht damit beginnen wollte, seine Herrschaft aufzurichten. Oder Gott wollte das möglicherweise gar nicht durch Jesus tun. Denn wenn Gott dies durch Jesus tun wollte, dann müsste Jesus jetzt doch hier bleiben, bei ihnen. Da kann er doch jetzt nicht einfach weggehen. Mit einem Wort, die Jünger erkannten zu dem Zeitpunkt noch nicht die zentrale Bedeutung des Todes und der Auferstehung von Jesus für die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Die Jünger erkannten, sie verstanden noch nicht, dass diese zwei Dinge, der Tod und die Auferstehung von Jesus, die zentralen Mittel sind, durch die Gott seine Herrschaft aufrichtet. Vielleicht werden wir bis heute möglicherweise von falschen Vorstellungen geleitet, wenn es um die Ausbreitung der Herrschaft Gottes geht. Natürlich, wir wissen, Jesus ist gestorben und auferstanden, aber vielleicht haben wir das nicht wirklich verinnerlicht bei der Frage, in welcher Weise wir heute daran beteiligt sind, die Herrschaft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn voranzutreiben. Das zentrale Mittel zu der Ausbreitung der Herrschaft von Gottes Sohn ist die Verkündigung seines Todes und seiner Auferstehung. Und der Hauptakteur, der die Ausbreitung des Evangeliums vorantreibt und der Jesus dadurch verherrlicht, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft in der Verherrlichung von Jesus, und zwar von Jesus als gekreuzigtem und auferstandenem Herrn. Der Heilige Geist leitet uns durch die heiligen Schriften in die Wahrheit, die Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Unter anderem eben in Johannes 16, ab Vers 4 bis Vers 15. Dieser Abschnitt lässt sich in drei Teile gliedern. Und als erstes erklärt Jesus seinen Jüngern, damit der Heilige Geist Jesus verherrlichen kann, muss dieser erst sterben und danach auferstehen. Jesus sagt in den Versen 4 bis 7, ich lese nochmal: Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern ihr seid erfüllt von tiefer Trauer über das, was ich euch sage. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Zu Beginn sagt Jesus seinen Jüngern, er habe bisher nicht mit ihnen darüber gesprochen. Die Frage ist, worüber? Und er bezieht sich damit auf das, was er unmittelbar vorher gesagt hat. Unmittelbar vorher von Kapitel 15, Vers 18 an, da hat er seinen Jüngern eröffnet, dass sie um seines Namens willen von der Welt gehasst werden. Solange Jesus bei ihnen war, hat er selbst den Hass der Leute auf sich gezogen. Immer wenn Pharisäer oder Schriftgelehrte die Jünger angingen, trat Jesus dazwischen. Jesus selbst wurde gehasst, weil er im Auftrag des Vaters handelte und durch seine vollkommene Gerechtigkeit die Bosheit der Menschen ans Licht brachte. Und die Jünger standen unter seinem Schutz. Und nun kündigt Jesus ihnen ja an, dass er sie verlassen wird. Jetzt wird es so kommen, dass sie gleich ihm den Hass der Menschen erfahren würden. Jesus stellt bei seinen Jüngern Traurigkeit darüber fest, dass er von ihnen geht, und er tadelt sie dafür. Jesus tadelt seine Jünger dafür, dass sie traurig sind darüber, dass er sie verlässt. Stattdessen sollten sie ihn danach fragen: Wohin gehst du? Das heißt, die Jünger sollten nicht ängstlich darauf schauen, welche Folgen es für sie persönlich hat, wenn Jesus sie verlässt. Sie sollten danach fragen lernen, welchen Sinn, welche heilsgeschichtliche Bedeutung es hat, dass er sie verlässt. Jetzt brauchen wir nicht auf die Jünger herabzublicken, uns geht es ähnlich wie den Jüngern damals. Auch wir sind oft so mit unseren Sachen beschäftigt, auch mit unseren frommen Angelegenheiten, dass uns der Blick für Gottes Sache fehlt. Wir achten mehr auf unser kleines Leben mit seinen auch frommen Aktivitäten, aber den größeren Rahmen, in dem Gottes Handeln geschieht, vernachlässigen wir. Wir sind von Angst erfüllt, dass unsere relativ kleine Sache scheitern könnte, und sind weniger vom Vertrauen erfüllt, dass Gott seine große Sache mit und ohne uns zum Ziel führt. Bei dem, was wir für Gott tun, sind wir immer nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Wir werden nicht verherrlicht, sondern Christus wird verherrlicht. Jesus sagt dann den Jüngern in Vers 7, es sei gut für sie, dass er sie verlässt. Denn dass er sie verlässt, steht in einem großen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Jesus verlässt seine Jünger ja nicht auf irgendeine Weise, dass er sich einfach davon macht. Dass er ähnlich wie Elia damals einfach entrückt wird. Jesus geht nicht zurück zum Vater, ohne vorher den Auftrag auszuführen, zu dem der Vater ihn in die Welt gesandt hat. Und der Auftrag des Vaters an den Sohn war, dass er sein Leben als Opfer für unsere Sünden hingibt, auf dass wir Vergebung unserer Sünden bekommen können. Der Wille des Vaters war es, den, der sein Leben hingegeben hat, vom Tod aufzuerwecken, zu neuem, ewigen Leben. Jesus sollte als gekreuzigter und auferstandener Herr zum Herrscher über die ganze Welt erhoben werden. Liebe Geschwister, das alles liegt in der kurzen Ankündigung inbegriffen, wenn Jesus sagt, er werde seine Jünger verlassen. Dass er sie so verlassen wird, durch Kreuz und Auferstehung hindurch, ist notwendig, sagt Jesus, damit der Helfer zu ihnen kommt. von seinen Jüngern geht, dass er stirbt und aufersteht, würde der Heilige Geist nicht kommen. Jesus wird ihn, den Helfer, senden, nachdem er gestorben und auferstanden und zum Vater zurückgekehrt ist. Das heißt, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sind heilsgeschichtliche Voraussetzungen dafür, dass der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle auf Gottes Volk kommt. Als gekreuzigter und auferstandener Herr hat Jesus die Vollmacht, den Heiligen Geist zu den Jüngern zu senden. Das liegt daran, weil es ohne Kreuz und Auferstehung gar kein Evangelium gibt. Ohne Tod und Auferstehung von Jesus gibt es keine Errettung von unseren Sünden. Es gäbe nichts zu verkündigen. Und wenn es dergleichen nicht zu verkündigen gäbe, bräuchte der Heilige Geist auch nicht gesendet zu werden. Welches Werk sollte er denn vorantreiben, wenn Christus nicht gekreuzigt und auferstanden wäre? Der Heilige Geist wird von Jesus in Vers 7 als Helfer bezeichnet. Sie haben in Ihren Bibelübersetzungen wahrscheinlich unterschiedliche Wörter, die das versuchen wiederzugeben. Beistand oder Tröster. Es ist auch gar nicht möglich, das, was im Griechischen verwendet wird, in einem einzigen deutschen Wort angemessen wiederzugeben. Man könnte versuchen, die Bedeutung in einem Nebensatz zu übersetzen, etwa: Der Heilige Geist, das ist einer, der herbeigerufen ist, um zu helfen. Also Helfer, einer, der herbeigerufen worden ist, um zu helfen. Aber da muss man sofort hinzufügen, dass er nicht einfach ein Sklave der Jünger wird. Also wenn wir von helfen sprechen, haben wir in der Regel oder oft die Vorstellung, in der Regel kann einer etwas allein. Und er versucht es allein. Wenn er es aber nicht mehr schafft, dann kommt ein Helfer und hilft ihm dabei, es zu Ende zu bringen. Der Heilige Geist ist nicht so ein Helfer, der die Jünger erst aus eigener Kraft versuchen lässt, das Evangelium auszubreiten, sondern erst von Anfang an die entscheidende Triebkraft für die Mission. Das soll es eigentlich bedeuten, was als Beistand übersetzt wird oder als Tröster oder als Helfer. Der Heilige Geist hilft den Jüngern, weil sie in sich selbst nicht fähig sind, das auszuführen, was Jesus von ihnen will. Gut. Worin konkret hilft der Heilige Geist den Jesus-Jüngern? Und die Antwort darauf ergibt sich aus dem weiteren Zusammenhang der Abschiedsrede. Etwa in Kapitel 15, Vers 26. Da sagt Jesus: Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der von Gott kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und da kommt's. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Also, der Heilige Geist und die Jünger sind beide verbunden durch ein Stichwort: Zeuge sein. Der Heilige Geist bezeugt das, was Jesus getan hat. Und dann sagt Jesus: Und auch ihr werdet meine Zeugen sein. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, er ist der Urzeuge. Er ist der Zeuge aller Zeugen für das, was am Kreuz geschehen ist. Und er nimmt die Jünger in dieses Zeugnis hinein, sodass auch sie von dem zeugen, was am Kreuz geschehen ist. Dafür lässt Jesus die Jünger auf der Erde zurück, dass sie der Welt bezeugen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dieses Zeugesein ist kein harmloses Unterfangen. Gerade dadurch ziehen sich die Jünger den Hass der Welt zu. Fassen wir das zusammen. Der Heilige Geist ist ein Helfer für die Jünger. Und vor allen Dingen ist er ein Helfer, ein Vorantreiber in der Mission. Darum geht es vor allen Dingen. Und wenn der Heilige Geist die entscheidende Triebkraft in der Mission ist, dann beinhaltet dies auch, dass er die Jünger tröstet, wenn sie in der Mission angefeindet werden. Dass sie nicht entmutigt werden, sondern weitermachen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Mission ihre Wirkung in der Welt nicht verfehlt. Auch auf diese Weise tröstet er die Jünger, dass die Jünger erleben werden, durch das Wirken des Heiligen Geistes, das Evangelium bewirkt wird. Es ist keine leere Botschaft. Darauf geht der zweite Punkt ein. Der Heilige Geist macht ehemalige Feinde Gottes zu Jesus-Jüngern, indem er ihnen durch den Tod und die Auferstehung von Jesus ihre Schuld vor Augen führt. Jesus sagt in den Versen 8 bis 11, und wenn er kommt, die Rede ist vom Helfer, dem Heiligen Geist, wenn er kommt, wird er die Welt hinsichtlich Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. Hinsichtlich Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Hinsichtlich Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Hinsichtlich Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Dieser Abschnitt, die Verse 8 bis 11, sind nicht einfach zu verstehen. Das liegt unter anderem daran, dass Jesus hier kurz und gedrängt redet. Und daher hat es unter Auslegern auch verschiedene Deutungen gegeben. Man kann diese Deutungen grob in zwei Richtungen einteilen und vieles hängt dabei davon ab, wie man dieses Wort überführen versteht. Was macht der Heilige Geist, wenn er überführt? Manche sind der Ansicht, dass der Heilige Geist nach diesen Versen vor allem als Ankläger der Welt auftritt. Und der Zusammenhang wäre dann folgender. Die Jünger werden verfolgt, weil sie Jesus bezeugen. Der Heilige Geist hingegen tritt gleichsam als ihr Verteidiger in Aktion. Der Heilige Geist verteidigt sie vor den Angriffen der Welt. Das heißt, wenn der Heilige Geist die Menschen aus der Welt überführt, so ist damit nicht gemeint, dass er sie innerlich verändert, sondern die Welt wird überführt in dem Sinne, dass sie schuldig gesprochen wird. Jesus würde demnach hier nicht den Glauben vieler Menschen in Aussicht stellen, sondern ihre gerechte Verurteilung im jüngsten Gericht. Wenn man von dieser Sichtweise ausgeht, würde man Sünde, Gerechtigkeit und Gericht diese drei Dinge aufteilen. Es würde um die Sünde des Menschen gehen, es würde um die Gerechtigkeit von Christus gehen und es würde um das Gericht gehen, das Gott selbst am Ende der Zeit ausführt. Ich selbst halte eine andere Deutung für plausibler. Das griechische Wort für überführen bedeutet in den meisten Stellen, wo es im Neuen Testament vorkommt, dass ein Mensch innerlich von seiner persönlichen Schuld überführt wird. Ein innerlich überführter Mensch erkennt an, dass er schuldig ist. Nämlich gerade in der Sache, wo er überführt worden ist. Vorher hat er sich und andere belogen, dann ist er überführt worden und muss dem Urteil zustimmen. Ja, es stimmt. Ich bin ein Sünder. Jesus spricht hier ja vom Heiligen Geist als Helfer der Jünger. Die Hilfe des Heiligen Geistes besteht darin, dass er mit dem Evangelium etwas an den Nichtchristen in der Welt bewirkt. Er überführt sie einer Schuld. Jetzt in dieser Zeit, wo Menschen das Evangelium hören, überführt der Heilige Geist viele von ihnen ihrer Schuld gegenüber Jesus. Und wenn er sie von ihrer Schuld überführt, so legt er damit die Grundlage für ihre Umkehr zu Jesus Christus als ihrem Herrn. Er ändert ihre innere Einstellung gegenüber dem, was am Kreuz geschehen ist. Er bewirkt es, dass sie ihre Einschätzung von Jesus und dem, was er getan hat, vollkommen ändern. Mit einem Wort, der Heilige Geist, indem er Menschen überführt, führt er sie zum Glauben an Jesus Christus. Das ist aus meiner Sicht die plausibelste Deutung dieser Stelle. Gehen wir auf die Dinge im Einzelnen ein, die der Heilige Geist bewirkt. Er überführt Nichtchristen von ihrer Schuld, weil sie nicht an Jesus glauben. Jesus spricht hier von dem Unglauben als Ursache dafür, dass Menschen ihre Schuld nicht erkennen können und vom Heiligen Geist erst überführt werden müssen. Das ist auch ein sehr wichtiger Zusammenhang. Die wahre Sündenerkenntnis geschieht am Kreuz. In dem Moment, wo ich erkenne, warum und wofür der Sohn Gottes dahin, da erkenne ich in Wirklichkeit, was es mit meiner Sünde auf sich hat. Deswegen sagt Jesus hier, der Unglaube ist die Ursache dafür, dass Menschen ihre Sünde nicht erkennen. Es ist ein gnädiges Wirken des Heiligen Geistes, dass er Menschen die Augen öffnet für das, was am Kreuz geschehen ist. Und wenn sie das erkennen, was dort geschehen ist, sehen sie ihre Verlorenheit ohne Jesus und vertrauen ihm ihr Leben an. Das ist das Erste, was der Heilige Geist bewirkt an den Nichtchristen. Als Zweites überführt der Heilige Geist Nichtchristen von Gerechtigkeit. Und gemeint ist meines Erachtens nicht die Gerechtigkeit von Gott oder von Christus. Gott und Christus sind natürlich gerecht. Aber wenn der Heilige Geist Menschen überführt, dann ist damit gemeint, er überführt von einer Schuld. Das heißt, der Heilige Geist überführt Menschen ihrer vermeintlichen eigenen falschen Gerechtigkeit. Hierbei sind vor allem Menschen im Blick, fromme und unfromme, die sich selbst für gerecht halten. Der Heilige Geist öffnet ihnen die Augen dafür, dass ihr Anspruch, gerecht zu sein, eine Lüge ist. Und wie macht der Heilige Geist dies? Er bewirkt dies durch das Evangelium, welches er durch die Jesus-Jünger verkündigen muss. Und auch hier nennt Jesus einen Grund, warum der Heilige Geist dies tut, weil Jesus zum Vater geht. Es ist auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich. Was soll diese Begründung deutlich machen im Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes? Ich versuche es mal etwas so zu erklären. Das, was Jesus in seiner Zeit auf der Erde getan hat, führt der Heilige Geist weiter. Jesus hat, während er öffentlich in Galiläa und Judäa und Jerusalem gewirkt hat, er hat den Menschen immer wieder geoffenbart, dass ihr Anspruch, gerecht zu sein, eine Lüge ist. Lesen Sie die Evangelien. Mit welchen Leuten setzt sich Jesus vor allen Dingen auseinander? Es sind solche, die meinen, gerecht zu sein. Jesus hat den frommen Juden seiner Zeit auseinandergesetzt ihnen immer wieder deutlich gemacht, dass sie selbstgerechte Heuchler sind. Wie gesagt, sie können alle Evangelien lesen und es gibt dort diese Zuspitzung. Gerade weil Jesus das so macht, landet er am Kreuz, menschlich gesprochen. Sie konnten es nicht ertragen, was er ihnen dort über sie selbst offenbart hat. In Johannes 7, Vers 19 hält Jesus zum Beispiel den Schriftgelehrten vor: Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben, und doch lebt keiner von euch nach dem Gesetz? Die Pharisäer glaubten umgekehrt, Jesus als Gotteslästerer anklagen zu können. Er brach in ihren Augen den Sabbat, er stellte sich mit Gott auf eine Stufe. Für sie war es gerecht, dass Jesus als Gotteslästerer hingerichtet würde. Und das geschah auch. Er wurde hingerichtet. Und dass Gott das zuließ, schien das Urteil der Pharisäer zunächst zu bestätigen. Welchen Propheten würde Gott so umkommen lassen? Dachten sie. Jesus erlebte es zu seinen Lebzeiten auf der Erde nicht, dass viele Menschen seine Lehre bereitwillig aufgenommen haben. Jetzt ist Jesus zum Vater gegangen und jetzt führt der Heilige Geist seine Tätigkeit fort. Und zwar kommen durch das Wirken des Heiligen Geistes nun viel mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, als Jesus das in seinen Erdentagen erlebt hat. Der Heilige Geist überführt Menschen davon, dass sie keine eigene Gerechtigkeit haben. Er macht ihnen durchs Evangelium klar, dass sie nur von Gott gerecht gesprochen werden können. Jesus Christus, der Gerechte, ist für sie gestorben, damit ihre Ungerechtigkeit durch seine Gerechtigkeit bedeckt wird. Und dann nennt Jesus ein drittes Merkmal im Wirken des Heiligen Geistes. Er überführt Menschen vom Gericht. Auch hier gehe ich davon aus, dass Jesus nicht vom Gericht Gottes über die Menschen spricht, sondern er spricht vom Gericht der Menschen über Jesus, von ihrem falschen Urteil über ihn, bei dem sie Schuld auf sich geladen haben. Und von dieser Schuld werden sie durch den Heiligen Geist überführt. Ein Beispiel für das Verhalten der jüdischen Führer und auch der Volksmenge gegenüber Jesus finden wir in Johannes 7. Jesus wird verurteilt, weil er am Sabbat einen Menschen geheilt hat. Und daraufhin entgegnet ihnen Jesus in Kapitel 7, Verse 23 und 24. Da sagt er: Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen ganzen Menschen am Körper gesund gemacht habe? Und dann kommt die Zusammenfassung von Jesus: Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Was er ihnen offenbart: Euer Urteil ist nicht gerecht. Ihr beruft euch auf das Gesetz, aber ihr habt es nicht verstanden. Der Heilige Geist überführt Menschen von ihrer Schuld, dass sie Jesus zu Unrecht verurteilt haben. Ein eindrückliches Zeugnis für dieses Wirken des Heiligen Geistes finden wir in der Apostelgeschichte am Ende der Predigt von Petrus, fasst dieser so zusammen. Er spricht dort vor allem zu Angehörigen des Volkes Israel, die von den meisten, die es miterlebt haben, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Petrus sagt ihnen: Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Merken Sie? Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes entlarvt das lügnerische Urteil der Menschen über Jesus. Sie haben 7 Wochen vorher alle denen zugestimmt, dass Jesus der Gerechte gekreuzigt würde. Aber dann die Reaktion, was Petrus sagte, traf seine Zuhörer mitten ins Herz. Durch die Predigt von Petrus, in der der Heilige Geist am Wirken war, erkannten sie, dass sie im Unrecht waren. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Der Heilige Geist überzeugt Menschen davon, dass Jesus Christus nicht wegen vermeintlich eigener Schuld am Kreuz hing, sondern wegen unserer. Und der Grund, warum der Heilige Geist Menschen ihres schuldhaften Urteils über Jesus überführen kann, der wird in Johannes 16, Vers 11 genannt, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Teufel ist durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus endgültig verurteilt. Was hat der Teufel von jeher gemacht? Er hat von jeher versucht, Gott den Menschen als ungerecht darzustellen. Er hat von jeher versucht, es den Menschen zu erklären, dass es ungerecht sei, dass Gott Gott sei und dass er Gott sei über Menschen. Er hat ihnen von Anfang an gesagt, schon 1. Mose 3, dass es gerecht sei, wenn sie selbst so leben, wie sie wollen, ohne sich Gott unterzuordnen. Er hat Adam und Eva auf diese Weise zur Sünde verführt. Und dann macht der Teufel noch ein zweites. Er tritt vor Gott auf, oder vielleicht müssen wir genauer sagen, er trat vor Gott auf, ähnlich wie es bei Hiob beschrieben wird. Und was macht er? Er verklagt Menschen wegen ihrer Sünde. Erst verführt er die Menschen zur Sünde. Dann tritt er vor Gott als Verkläger der Menschen auf. Das heißt, wir merken wieder, der Teufel ist ein ganz durchtriebenes, lügnerisches Wesen. Jesus sagt über ihn in Johannes 8 und über die, die ihm nachfolgen, ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage euch die Wahrheit. Und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Welche endgültige Antwort hat das Evangelium auf dieses Treiben des Satans? Das heißt, wodurch ist der Teufel endgültig verurteilt und als Lügner entlarvt? Ganz einfach. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Darin hat Gott endgültig und ein für allemal bewiesen, wie Paulus das sagt, dass er selbst gerecht ist und dass er denjenigen gerechterweise für gerecht erklärt, der an Jesus Christus glaubt. Diese beiden Dinge. Der Heilige Geist befreit Menschen durch das Evangelium dazu, dass sie den gekreuzigten Jesus nicht mehr durch die Brille des Teufels sehen, Er lässt sie, der Heilige Geist, erkennen. Er lässt sie Jesus erkennen, wie er wirklich ist. Als den Weg, als die Wahrheit und das Leben. Als das Licht der Welt, als den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gegeben hat. Fassen wir kurz zusammen. Der Heilige Geist überführt Nichtchristen von ihrer Schuld. Darum geht es in dem zweiten Punkt. Er überwindet durch das Evangelium ihren Unglauben, sodass sie ihre Sünde erkennen. Er öffnet ihnen die Augen dafür, dass der Anspruch auf eine eigene, selbstgemachte Gerechtigkeit unhaltbar ist. Der Heilige Geist wirkt dies an Menschen, indem er ihnen durch die Jesusjünger das Evangelium verkünden wird. Durch dieses Evangelium befreit er Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Er befreit sie zum wahren Gottesdienst des ganzen Lebens. Und schließlich befreit der Heilige Geist Menschen davon, zusammen mit dem Teufel Gottes Gerechtigkeit und Gnade zu leugnen. Mit einem Wort, der Heilige Geist macht ehemalige Feinde Gottes zu Jesus-Jüngern. Er führt ihnen durch den Tod und die Auferstehung von Jesus vor Augen, wie schuldig sie geworden sind vor Gott und vor seinem Sohn. Er demütigt sie. Er zerknirscht, er lässt sie innerlich zerknirschen. Er bewirkt ihre Umkehr. Und dies ist eine enorme Ermutigung für die Jünger, die Jesus in der Welt zurückgelassen hat. Ihr Auftrag ist es, das Evangelium unter viel Anfeindung zu bezeugen. Und sie können gewiss sein, dass der Helfer bei ihnen ist und als Hauptakteur die Mission vorantreibt. Die Jünger steigen in das Werk des Heiligen Geistes mit ein. Und wie tun sie das? Indem sie das Evangelium verkünden und in Liebe miteinander umgehen. So sind sie seine Werkzeuge. Dass der Heilige Geist allein dazu fähig ist, die Mission zu tragen und voranzubringen, möchte ich im dritten Punkt vertiefen. Allein der Heilige Geist hat den Tod und die Auferstehung von Jesus vollkommen verinnerlicht und kann darum Jesus angemessen verherrlichen. Ich lese nochmal die Verse 12 bis 15. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sagte ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Jesus hatte seinen Jüngern noch vieles zu erklären, kurz vor seinem Tod. Aber sie waren nicht in der Lage, es zu verstehen. Jesus hat seinen Jüngern ja mehrfach gesagt, warum er nach Jerusalem geht, nämlich um dort zu leiden, um zu sterben und am dritten Tage auferweckt zu werden. Die Jünger verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Die äußeren Worte waren klar, aber innerlich konnten die Jünger nicht fassen, was es bedeuten sollte. Dabei sind die Menschwerdung von Gottes Sohn, sein Tod und seine Auferstehung, es sind die zentralen Ereignisse der Heilsgeschichte. In der Mission kreisen wir um diese zentralen Dinge. Also müssen wir sie verstehen, wenn wir davon reden. Die Größe und Herrlichkeit dieser Ereignisse, Kreuz und Auferstehung und Menschwerdung, die werden in der Heiligen Schrift dadurch betont, dass sie zwar vorhergesagt worden sind, aber nachdem diese Ereignisse dann Wirklichkeit geworden sind, wird deutlich, dass sie alle Erwartungen überragen. Es ist verheißen, was in Kreuz und Auferstehung geschehen ist. Aber erst nachdem es geschehen ist, können wir die überragende Herrlichkeit verstehen, mit der Gott in Christus gehandelt hat. Und auch nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, können wir nicht einfach von uns aus mit der Mission starten. Für die Jünger damals war das klar. Jesus hat ihnen gesagt, wartet, bis die Kraft von oben euch erfüllt. Obwohl die Jünger wussten, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden war, waren sie vor Pfingsten nicht in der Lage, angemessen davon zu reden. Denn sie hatten noch nicht angemessen verinnerlicht, welche Bedeutung, welches Gewicht der Tod und die Auferstehung von Jesus haben. Sie konnten von sich aus, obwohl Jesus ihnen als Auferstandener begegnet war, die Tragweite der Ereignisse nicht wirklich verstehen. Und Jesus machte den Jüngern nach der Auferstehung keine Vorwürfe, dass sie das Ausmaß dieser Ereignisse nicht erfassen konnten. Sondern er sagte ihnen, sie sollten warten, bis die Kraft des Heiligen Geistes sie erfüllte. Erst dann konnten sie Zeugen des gekreuzigten und auferstandenen Herrn sein. Und warum das so ist, das möchte ich am Schluss mit Ihnen noch bedenken. Es geht um die Frage, warum steht der Heilige Geist am Anfang der Mission? Das Thema ist der Heilige Geist und nicht Mission. Warum steht der Heilige Geist am Anfang der Mission? Die Antwort ist, weil der Heilige Geist allein die Tiefen Gottes kennt. Jesus sagt in Vers 13, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Welches Gewicht, welche Tiefe hat es, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, dass er gestorben ist zur Sühne unserer Schuld und dass er auferstanden ist zu neuem ewigen Leben? Wir reden immer davon, viel davon. Haben wir das innerlich nachvollzogen, was das bedeutet? Selbst wenn wir es versuchen, es zu fassen, scheitern wir. Das, was Christus für uns getan hat, hat ein so großes Ausmaß an Herrlichkeit, dass es ein Mensch nicht fassen kann und auch nie ganz erfassen können wird. Und nun stehen wir aber vor einem weiteren Geheimnis, dass nämlich einer da ist, der hat das Ausmaß der Herrlichkeit des Gekreuzigten erfasst. Und das ist der Heilige Geist. Die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Es ist nicht so, dass der Vater und der Sohn nicht erkennen würden, was der Heilige Geist erkennt. Der Heilige Geist zeichnet sich dadurch aus, dass er vom Vater und vom Sohn alles empfängt. Seine Gottheit zeigt sich vor allem darin, dass er in vollkommener Abhängigkeit vom Vater und vom Sohn alles empfängt. Ja, er empfängt das ganze Wesen des Vaters und des Sohnes in sich. Er ist Gott, dreieiniger Gott. Der Heilige Geist ist in der Lage, vollkommen alles zu empfangen und innerlich nachzuvollziehen, was der Vater und der Sohn ihm geben. Und der Heilige Geist nimmt es sich nicht selbst. Er konkurriert nicht mit dem Vater und dem Sohn. Seine Gottheit zeigt sich darin, vom Vater und vom Sohn Göttliches in Vollkommenheit zu empfangen und Menschen an dem, was er empfangen hat, teilzugeben. Das ist die Bedeutung im Wirken des Heiligen Geistes. Daher sagt Jesus von ihm in Vers 5, 14 und 15, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sagte ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Die Bedeutung, die der Tod und die Auferstehung von Jesus haben, hat der Heilige Geist vollständig erfasst, weil er als Gott unendliche Herrlichkeit fassen und innerlich nachvollziehen kann. Der Heilige Geist gibt in sich selbst dem Tod und der Auferstehung von Jesus das angemessene, das heißt unendliche Gewicht an Herrlichkeit. Der Heilige Geist liebt Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes in angemessener Weise, das heißt mit unendlicher und vollkommener Liebe. Der Heilige Geist kreist so vollkommen um den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, wie es allein dem Sohn Gottes gebührt. Jesus sagt in Vers 14, er wird mich verherrlichen. Da ist zunächst einmal niemand sonst da, der das tut, der den Sohn verherrlicht. Es ist der Heilige Geist im Auftrag von Vater und Sohn, der macht es. Also am Anfang der Mission steht, dass die Jünger in das wahre Verständnis des Todes und der Auferstehung von Jesus eingeführt werden. Der Heilige Geist gibt ihnen Anteil, das ist wichtig. Der Heilige Geist gibt ihnen Anteil an seinem vollkommenen Verständnis dessen, was Jesus getan hat. Am Anfang der Mission steht, dass die Jünger von der Liebe des Heiligen Geistes erfüllt werden. Und es ist eine Liebe, die um den gekreuzigten und auferstandenen Herrn kreist. Wie hat der Heilige Geist das bei den ersten Jüngern getan? Wie hat er ihnen Anteil gegeben? Und wie gibt er uns Anteil an dem, wie er über den Gekreuzigten denkt? Er hat mit den ersten Jüngern darüber geredet. Er hat dazu die Schriften des Alten Testamentes benutzt und er hat den ersten Jüngern neue Schriften gegeben, die wir heute im Neuen Testament haben. Wir heute haben nur ein Mittel, um angemessen mit dem Heiligen Geist um den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu kreisen. Das ist die Heilige Schrift, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Geschwister, indem der Heilige Geist in seinem Wort mit uns redet, gibt er uns Anteil an seinem Inneren, an dem, wie er über den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes denkt und fühlt. Darum ist es entscheidend für die Mission, dass wir von Jesus reden mit Worten, die uns der Heilige Geist gegeben hat. Paulus betont das in 1. Korinther 2. Er redet vom Gekreuzigten mit Worten, die ihm der Heilige Geist gegeben hat. Weil es anders nicht geht. Man kann nicht anders vom Gekreuzigten reden, in angemessener Weise. Die Heilige Schrift ist das Mittel, mit der der Heilige Geist die Mission vorantreibt. Und wir sind die Instrumente, die der Heilige Geist benutzt. Wir verkündigen der Welt in der Kraft des Heiligen Geistes und auf der Grundlage der Heiligen Schriften den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Es ist die größte Freude des Heiligen Geistes, Jesus zu verherrlichen. Und er gibt dieser Freude darin Ausdruck, dass er Menschen zum Glauben führt, zum Beispiel uns, wenn wir im Glauben stehen. Und seiner Freude gibt der Heilige Geist, seiner Freude über Christus gibt er weiterhin darin Ausdruck, dass er uns dazu benutzt, die Botschaft vom Gekreuzigten weiter in die Welt zu tragen. Und mit dieser Freude daran, Jesus zu verherrlichen, an dieser Freude, die der Geist Gottes hat, mit dieser Freude möge uns der Heilige Geist immer mehr erfüllen. Zur Ehre Gottes. Amen.
Amen.